Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das unheimlich erfolgreiche Merlin-Triebwerk von SpaceX. Viel Spaß! Heute mache ich mal wieder ein Raketentechnik-Video. Zu den Grundlagen kannst du dir auch die Senkrechtstarter-Folgen 5 und 6 anschauen. Ich konzentriere mich heute auf das Arbeitspferd von SpaceX, nämlich das Gasgenerator-Nebenstromtriebwerk Merlin 1D. Wie immer bei mir, die eckigen Klammern sagen dir, dass du in der Beschreibung die Quellen findest und da weiterlesen kannst, wenn dich das Thema noch weiter interessiert. Wie ich ja schon in der Folge 5 erklärt habe, funktioniert eine Rakete, weil sie schnell Masse hinten rauswirft. Ja, wie funktioniert das beim Merlin-Triebwerk? Das Merlin-Triebwerk der Falcon 9 ist ein chemischer Raketenantrieb. Es nutzt zwei Flüssigkeiten in getrennten Tanks, die in das Triebwerk gefördert werden und die werden dann da abgefackelt. Es kommt im Triebwerk also zu einer kontinuierlichen chemischen Reaktion, also der Verbrennung von Brennstoff und Oxidator. Unser Brennstoff, das ist RP1, das ist ein hochraffiniertes Kerosin und als Oxidator benutzen wir flüssigen Sauerstoff, im Englischen LOX für Liquid Oxygen. Bei der Verbrennung des Treibstoffs werden große Mengen Wärmeenergie frei. Die daraus resultierenden hohen Temperaturen des Abgases in der Brennkammer sorgen für eine massive Druckzunahme. Und das Gas, das möchte unter hohen Temperaturen sein Volumen vergrößern und das kann es aber nicht. Und deshalb wird der Druck, das Abgas kann nur an einer Stelle aus der Brennkammer entweichen und zwar über eine Lavaldüse. Und die Düse sorgt dann dafür, dass das Abgas mit sehr hoher Geschwindigkeit aus der Triebwerksdüse ausgestoßen wird. Und je höher diese Geschwindigkeiten sind, umso größer ist der Rückstoß, den unser Antrieb erzeugt und den wir haben wollen, um die Rakete vorwärts zu treiben. Ja, da der Oxidator beim Merlin 1D flüssiger Sauerstoff in der Rakete mitgeführt wird, kann die Verbrennung des Treibstoffs auch ohne Sauerstoff der Umgebung erfolgen. Das heißt, zum Beispiel im Weltraum, wo es keinen Sauerstoff gibt, funktioniert unser Triebwerk trotzdem. Das Mischen von Brennstoff und Oxidator, das erfolgt in der Brennkammer. Und die beiden, ich nenne es jetzt mal Betriebsstoffe, werden getrennt aus den Tanks zur Brennkammer gefördert. Und dafür ist ein kompliziertes Leitungssystem notwendig. Und wie kompliziert das Leitungssystem ist, das kann man an diesem Foto erahnen. Und da kommen wir im Prinzip auch schon zu dem eigentlichen Thema der Folge heute. Wie kommt der Treibstoff eigentlich aus den Tanks in das Triebwerk? Und tatsächlich ist es das eine der wichtigsten und komplexesten Themen in der Raketenwissenschaft oder im Raketenbau. Jedes der 5 F1-Triebwerke der Saturn V-Rakete, also das größte Raketentriebwerk aller Zeiten, verbrannte pro Sekunde 3500 Liter Treibstoff und Sauerstoff. Bei dieser Menge kann man sich schon vorstellen, dass das nicht trivial ist, diese Menge an Flüssigkeiten in die Brennkammer des Triebwerks zu bekommen. Und unser Merlin 1D-Triebwerk, der Falcon 9, ist eigentlich grundsätzlich genauso aufgebaut wie das F1-Triebwerk der Saturn V, nämlich im offenen Kreislauf im Nebenstromverfahren. Um das Prinzip zu erklären, vereinfachen wir mal unsere Rakete. Also wir brauchen einen Treibstofftank, wir brauchen einen Sauerstofftank, wir brauchen unser Triebwerk mit Brennkammer und Düse. Und jetzt ist Ziel, dass das Abgas möglichst schnell aus der Düse strömt und um den größtmöglichen Schub für unser Triebwerk oder für die Rakete zu erzeugen. Dazu muss der Druck in der Brennkammer so hoch wie möglich sein. Und damit der Druck in der Brennkammer sehr hoch werden kann, müssen wir natürlich den Treibstoff und den Sauerstoff in die Brennkammer bekommen. Wenn der Druck in der Brennkammer aber während der Verbrennung sehr hoch ist, muss der Einspritzdruck entsprechend hoch sein, damit die Flüssigkeiten überhaupt in die Brennkammer kommen. Und das geht natürlich nicht so ohne weiteres. Wir brauchen eine Arbeitsmaschine, die unseren Antriebsstoff in großen Mengen und mit hohem Druck fördern kann. Eine Turbopumpe. Und eine Turbopumpe ist eine Pumpe, die mit einer Turbine angetrieben wird. Turbo, Turbine, Pumpe. Und mit was treiben wir die Turbine an? Ja, am besten mit dem Treibstoff, den wir ja eh dabei haben. Also ich baue jeweils eine Pumpe in die Treibstoff- und in die Sauerstoffleitung ein. Und um die Pumpe dann mit Leistung zu versorgen, nehmen wir dann unsere Turbine. Die Turbine muss natürlich auch irgendwie angetrieben werden. Ja, dazu benutzen wir einen Gasgenerator. Was ist das? Also warum heißt der Gasgenerator? Naja, der erzeugt aus dem Sauerstoff und dem Treibstoff in einer Verbrennung heißes Gas, das sich auch ausdehnen möchte und so einen hohen Druck hat. Also die chemische Energie aus dem Treibstoff wird umgesetzt in potenzielle Energie des Abgases, das heiße Gas. Mit dem hohen Druck können wir jetzt benutzen, um Arbeit zu verrichten. Und ja, das machen wir in der Turbine. Und die Turbine nimmt dann diese Energie und treibt unsere Pumpen an. Ja, und wir reden jetzt hier nicht von einer kleinen Teichpumpe. Hier wird richtig Leistung umgesetzt. Die F1-Triebwerkspumpe der Saturn V, da hatte jede einzelne 40 Megawatt. Das sind 55.000 PS Wellenleistung für jedes der 5 Triebwerke. Das heißt, ich bräuchte 275 Bugatti-Motoren, nur um die Pumpe der ersten Stufe der Saturn V zu betreiben. Ultra, oder? Und ja, was mache ich mit dem Abgas aus der Turbine? Ja, das lasse ich einfach seitlich aus dem Triebwerk. Im Vergleich zum Hauptantrieb braucht die Turbine nur kleine Treibstoffmengen, so etwa 5%. Und so ist es eine sehr einfache Art, ein Raketentriebwerk zu bauen. Und gerade weil es unter den Raketentriebwerken eine sehr einfache, robuste Variante ist, ist das Nebenstromverfahren auch das älteste und am meisten verbreitete Verfahren von Raketentriebwerken. Der Name Nebenstromverfahren oder offene Kreislauf kommt daher, dass ich ja einen Strom neben dem Haupttreibstoffstrom habe und dieser einfach offen ausgelassen wird. Theoretisch kann ich mit dem Abgas noch was anstellen. Also bei der Falcon 9 zum Beispiel, da wird das Abgas dafür benutzt, um die Hydraulik der Triebwerksregelung zu steuern. Die Triebwerke, die sind kardanisch aufgehängt und die können schwenken und der Antrieb für diese Hydraulik, der kommt tatsächlich aus dem Abgas. Ja, ich finde, man muss seinen Hut ziehen vor Elon und SpaceX, die das Merlin 1D in Serie produzieren und die Triebwerke auch in kurzen Zeitintervallen ja wieder starten. Das erhöht natürlich irgendwie nochmal die Anforderungen an so ein Triebwerk. Und wo geht es jetzt hin? Also die nächste Triebwerksgeneration von SpaceX, das wird das Raptor-Triebwerk sein und das befindet sich seit ein paar Jahren in der Entwicklung und ist mit dem Starhopper auch schon geflogen, wenn auch nur in der Atmosphäre, noch nicht irgendwie in den Weltraum. Hier hat sich SpaceX mal wieder selbst übertroffen. Das Raptor wird in einem Full-Flow-Staged Combustion Cycle mit flüssigem Methan betrieben und soll das gigantische Starship und die BFR antreiben. Und dann später mal Elon Musks Mars-Ambitionen umsetzen. Ja, ein ähnliches Triebwerk will Jeff Bezos mit dem BE-4 bei Blue Origin umsetzen, aber aktuell sieht es so aus, als ob SpaceX wie immer die Nase ganz schön weit vorne hat. Wenn du diese und andere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es jeden Montag um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mauro.